diese Dinge noch viele Fragen und man bräuchte viel Zeit, um alles genau anzuschauen. Und ich habe mir vorgenommen, so ein Stück Überblick zu schaffen, damit der Einzelne dran weitergehen kann und dran weiterdenken und beten kann. Und von daher möchten wir einfach jetzt weitergehen, auch mit der Frage, wie sieht's aus mit diesem anderen Volk im Land? Denn wir wissen ja, dass in diesem Land es eben nicht nur das jüdische Volk gibt, sondern dass es auch das sogenannte palästinensische Volk gibt. Und das sind einfach auch so einige Dinge wichtig, die wir grundsätzlich wissen sollten. Zuallererst, was ist eigentlich das palästinensische Volk? Kurz zum Begriff Palästina. Als damals die Römer dann das jüdische Volk vollends besiegt hatten und sie nicht mehr wollten, dass irgendwas noch an die Geschichte der Juden erinnert, haben sie dieses Gebiet umbenannt. Und zwar in Syra-Palästia. Das heißt, jetzt, was aus diesem Begriff Syra-Palästia kommt, ist das heutige Palästina. So entsteht eigentlich dieser Begriff. Genauso Jerusalem durfte nicht mehr Jerusalem heißen, sondern hieß damals Eolina Capitolina. Weil nichts mehr sollte an die jüdische Geschichte erinnern. Und deshalb, wenn wir manchmal in Bibeln Karten sehen, Palästina zur Zeit Jesu, dann muss ich sagen, das gibt's nicht. Denn dieser Begriff Palästina kommt viel später. Erst nachdem eben die Römer dieses jüdische Volk vollends besiegt hatten und aus dem Land auch dann vertrieben hatten. Und deshalb, jeder Jude und jeder Araber, der im Land war, als es noch britisches Mandatsgebiet war, war Palästinenser. So war also auch ein David Ben-Gurion ein Palästinenser. Und genauso waren andere, die eben arabische Hintergründe hatten und im Land waren, vielleicht auch schon länger im Land wohnten, waren auch Palästinenser. Es gab kein palästinensisches Volk, sondern diese Konstruktion wurde später gemacht. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir auch da einige Dinge verstehen. Zum einen, weil die islamischen Staaten damals den Staat Israel, nachdem die UNO ihn ja entstehen lassen wollte, nicht anerkannten, kam der sogenannte Erste Krieg im Jahr 47, 48. Und da war die Situation, dass die arabischen Führer ihren Leuten Folgendes sagten: Geht raus aus euren Dörfern, wir werfen die Juden ins Meer und dann kriegt ihr alles. Und von daher gab es eine riesige Flüchtlingswelle. Natürlich gab es auch Dörfer, die geflohen sind, weil Krieg war. Ganz klar. Aber lassen Sie mich eines auch betonen. Es gab zur gleichen Zeit Hunderttausende von Juden, die fliehen mussten aus islamischen Ländern. Und kein Mensch spricht von ihnen. Wo sind sie? Sie sind längst integriert. Und dieser kleine Staat Israel hat Hunderttausende von Leuten integriert. Und da stellt sich dann die Frage, warum sind die Palästinenser nicht integriert in ihren Gebieten und in ihren Bereichen? Jordanien, habe ich schon erwähnt, ist eigentlich, wenn man so will, ein Palästinenserstaat. 60% der Jordanier sind Palästinenser. Aber man hat sie nicht integriert, weil sie als Faustpfand verwendet wurden gegenüber der Welt. Und weil die sogenannten Flüchtlingslager das Elendskapitel war, dass man der Welt zeigte, wie die bösen Juden mit den armen Palästinensern umgehen. Und deshalb, natürlich, ich habe schon erwähnt, das palästinensische Volk leidet ungeheuer. Aber ich möchte doch ein paar Dinge auch dazu sagen. Kurz nochmal zur Folie einiges. Interessanterweise fehlen alle Kriterien, die man normalerweise völkerrechtlich nimmt zur Selbstbestimmung eines Volkes in diesem palästinensischen Volk. Normalerweise gehört eine eigene Sprache dazu. Es gab nie eine palästinensische Sprache. Es sind einfach Araber, die sprechen Arabisch. Es gab nie eine eigene Geschichte. Weil das so konstruiert war, weil genauso wie ich erwähnt habe, jeder Jude Palästinenser war, dann gibt es keine eigene palästinensische Geschichte. Es gab nie eine eigene Kultur und es gab nie ein palästinensisches Kernstaatsgebiet. Und es gab auch keine eigene Staatsgewalt. Das sind eigentlich Kriterien, die normalerweise angesetzt werden, wenn ein Volk sagt, wir möchten ein eigenes Land. Und all die Dinge fehlen. Und das andere, was immer und immer wieder deutlich wird, dass es letztlich um den Kampf geht, nicht um den sogenannten Palästinenserstaat, sondern um die Salamitaktik, wenn das Land von außen nicht besiegt wird, dann brechen wir es von innen auf. Freunde von uns sagen, dieser sogenannte Friedensprozess, in Englisch Peace, Frieden, ist eigentlich ein Peace-Prozess im Sinn von Peace Stück für Stück. Das heißt, nachdem klar war, von außen war es nicht möglich, diese Menschen da zu besiegen, die so wenig waren gegenüber riesigen Übermächten in den Kriegen, die ich schon erwähnt habe, dann hat man es versucht durch einen Friedensprozess. Und dieser Friedensprozess hat ja damals angefangen mit Gaza, Jericho zuerst. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Bühne, die in Kairo war, als damals dieser Friedensprozess unterzeichnet wurde. Vielleicht kann man so ein Stück was erkennen. Rechts und links ein großer Pharao, der Friedenstauben opfert. Und über dem Ganzen eine riesige Sphinx. Und darunter stehen die Herren, die diesen Friedensprozess unterzeichnen. Für uns, die wir geistlich denken, sollte manches auch da zum Nachdenken kommen. Gaza, Jericho zuerst. Jericho war die erste Stadt, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, ohne Kampf. Dann ging es um Hebron danach. Und jeder wusste damals schon, es geht um das alles nur in dem Sinn, dass es die Wege sind nach Jerusalem. Es war immer klar, nach dem Allem kommt Jerusalem. Und an Jerusalem zerbricht alles. Und deshalb sehen wir hier auch eine Strategie drin. Wir sehen die Strategie, die immer wieder da war, wie der Feind versucht hat, dieses Land zu zerstören und dieses Volk zu zerstören. Und eines möchte ich auch ganz deutlich sagen. Arafat war nie ein Friedensmann. Tut mir furchtbar leid. Aber der gleiche Friedensnobelpreisträger, Yasser Arafat, hat unmittelbar, nachdem er den Friedensnobelpreis empfangen hat, wenn er in Arabisch gesprochen hat, was ganz anders erzählt als in Englisch. Und da gibt es viele Belege dafür. Und deshalb sollte man nie hören, was der Mann in Englisch gesagt hat, sondern was er sagt, wenn er in Ägypten war oder wenn er irgendwo in anderen arabischen Ländern war, was er dann sagt. Er hat im Grunde immer erwähnt, dass dieser Friedensprozess ein Prozess ist, ähnlich wie es auch Mohammed eines Tages getan hat. Dass da, wo die Besiegung des Feindes nicht möglich war, dann gibt es die Möglichkeit, einen Waffenstillstand zu machen, erlaubt im Koran, aber nur auf gewisse Zeit, bis die Stärke da ist, den Feind wieder zu besiegen. Und die ganze Welt hofiert den Mann. Der arme Mr. Arafat. Und jetzt hat ihn das böse Israel auch noch eingesperrt. Der
Dienst-Mercedes kaputt.
Ja, genau. Der Mann hat in dem Moment, als er 95% dieses Landes angeboten kriegt, inklusive Ostjerusalem, bei Clinton damals in der sogenannten Friedensverhandlung, hat Nein gesagt und hat bereits gewusst, dass jetzt die sogenannte Intifada kommt. Und dann war das riesige Problem, dieser verrückte Politiker Sharon, der mit so vielen Polizisten in diese Moschee reingeht. Die Geschichte war längst abgesprochen, dass Sharon den Tempelberg betritt. Und es war klar, aber es war letztlich der Aufhänger für die sogenannte Al-Aqsa-Intifada. Und dann ist was geschehen, was auch natürlich heilsgeschichtlich was zu bedeuten hat. Dass plötzlich diese ganze Intifada sich auf was konzentriert? Auf die Al-Aqsa-Moschee und auf den Tempelberg. Überall in der ganzen Welt, in islamischen Ländern, sind Leute gelaufen und laufen heute jetzt mit Bildern der Al-Aqsa-Moschee bzw. des Felsendoms rum und sagen, sie werden befreien dieses Land Palästina. Und deshalb, wenn ich höre auch immer wieder vom Staatsterrorismus Israels. Ich habe vor ein paar Tagen mit jungen Leuten gesprochen, die in Jenin dabei waren und die in diese Dinge verwickelt sind. Wenn man Realitätsberichte hört, dann sieht die Welt ganz anders aus. Diese 10% dieser Stadt Jenin, dieses sogenannten Flüchtlingslager, sind nur 10%, um die es geht. Waren die Häuser so mit Sprengfallen vermint. Und außerdem waren in 10% 23 Bombenfabriken drin. Und das am Anfang, als diese jungen Soldaten da reingegangen sind, ohne zu denken, dass es so schlimm wird, sind ihnen die Häuser um die Ohren geflogen. Das sind auf einen Schlag 13 umgekommen. Und einer hat mir erzählt, dass die Schubladen mit Sprengfallen ausgerüstet waren. Und in dem Moment, wo sie aufgemacht wurde, hat es gekracht. Und er sagte, und dann haben wir Palästinensern gesagt, macht ihr eure Schubladen auf. Und deshalb, von wegen Massaker mit 500 Toten und ähnlichen Dingen, eines dürfen wir auch nicht vergessen, die Propaganda der Palästinenser ist sehr gut. Und unsere Medien sind in der Regel einseitig an der Stelle. Aber wissen Sie auch warum? Der einzige wirklich demokratische Staat im Nahen Osten ist Israel. In Israel kann ich erzählen, dass Sharon verrückt ist und keiner tut mir was. Wenn ich aber in den sogenannten palästinensischen Gebieten was gegen Arafat sage, dann bin ich raus als Journalist. Und als damals dieser furchtbare Lynchmord war von den 3 Soldaten in dieser Polizeistation, da gab es Journalisten, die das gesehen hatten. Aber kein Mensch durfte das senden. Denn man sagte ihnen, erstens, sie verlieren natürlich ihre Rechte, dort zu filmen in diesen Gebieten. Und zum anderen sagte man ihnen, dass es um ihr Leben geht. Und deshalb können wir hier nicht eine Berichterstattung erwarten, die der Wahrheit entspricht. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir Realitätsberichte kriegen. Berichte, wie Dinge wirklich sind. Eines ist klar, und da möchte ich auch gar nicht irgendwie drum herum reden, das Volk Israel sind keine Heiligen. Es ist nicht so, dass das Volk keinen Fehler macht und dass die Soldaten keinen Fehler machen. Aber Staatsterrorismus, was ganz anderes. Weil Israel so umgeht in der Situation, haben sie von Haus zu Haus durchgekämpft. Die Amerikaner in Afghanistan sind nicht von Haus zu Haus gegangen. Und eines ist auch in der Sache total zweideutig, dass jeder das Recht hat, ein Amerikaner das Recht hat, einen Bin Laden und Konsorten zu jagen, und wenn Israel was tut, dann ist Staatsterrorismus. Und genauso, wenn es um Wahrheit geht. Natürlich kommen in der Intifada Kinder um. Aber darf ich Ihnen mal die Frage stellen, was Sie machen, wenn Sie wissen, dass da Soldaten aufmarschieren und Panzer anrollen mit ihren Kindern? Sie nehmen sie bestimmt und Sie fahren sie dorthin und Sie präsentieren sie in Kameras, oder? Und Sie geben ihnen noch ein paar Steine, damit sie dann irgendwann auch noch auftreten vor der Kamera und vielleicht sogar dann noch irgendwann Märtyrer werden. Jeder von uns würde seine Kinder rausnehmen aus der Situation. Und israelischer Politiker sagte mal, wir werden so lange keinen Frieden haben, wie Arafat uns mehr hasst, als er seine Kinder liebt. Und darum geht's. Und da, wo wir oft diese armen Kinder sehen, die dann da sind, so immer nach dem Motto, gerade umgekehrt wie früher, ne? Israel als der starke Goliath gegen den kleinen David mit der Steinschleuder. Die Aufmarschpositionen sind ganz anders. Die Kinder werden präsentiert und dann kommt sowas. Und ich habe schon erwähnt, dass Israelis bestimmt keine Heiligen sind. Aber als ich vor kurzem mit Jugendlichen zusammen war, jungen Männern, 18, 19, 20, die in diese Dinge reinverwickelt sind, ich habe geweint. Wie geht man in so einer Situation um? Da sagte mir einer, da steht dir ein Kind gegenüber und das Kind ist ausgerüstet mit Sprengstoff. Was mache ich jetzt? Oder genauso auch, wenn es heißt, Staatsterrorismus, wie das israelische Militär umgeht mit den Palästinensern. Natürlich. Wie sieht's aus, wenn zum Beispiel ein israelischer Soldat dasteht mit der Maschinenpistole und ein Palästinenser irgendwo gegenüber und er schreit ihn an und sagt, mach deinen Mantel auf oder zieh dein Hemd aus. Hört sich doch furchtbar an, oder? Aber darf ich dir die Frage stellen, was machst du, wenn du den Verdacht hast, dass unter diesem Mantel oder unter diesem Hemd ein Sprengstoffgürtel sitzt? Du gehst bestimmt hin und sagst auch, Entschuldigung, darf ich mal gucken, ob es da was gibt? So sieht die Realität aus. Und genauso ist es auch, wenn es um diese Selbstmordattentate geht. Ich weiß nicht, ob wir das empfinden können, was es heißt, im eigenen Land so bedroht zu sein, dass Kindern Schulausflüge verboten sind, weil man Angst hat, sie könnten Ziele werden. Dass mir eine ältere Frau sagte in der letzten Reise, wissen Sie, ich habe zurzeit die Kinder meiner, die Enkelkinder zum Hüten. Für mich selber ist mir egal, wenn ich sterbe, ich bin alt, aber ich könnte mir es nie verzeihen, wenn was passieren würde, während ich meine Enkelkinder habe. Heute ist die Situation so, dass die Sicherheit in Israel natürlich oberste Priorität hat. Jedes Hotel muss einen eigenen Sicherheitsbeamten stellen. Ständig müssen die Taschen aufgemacht werden. Die eigenen Leute werden kontrolliert. Was würden wir empfinden? So eine Veranstaltung wie unsere hier wäre ein tolles Ziel. Und natürlich in dieser Situation, wenn Israel dann einmarschiert ist in diese Gebiete, dann schreit die ganze Welt. Überreaktion, Scharons und so weiter und so fort. Aber warum? Weil dieses Volk verzweifelt und nicht mehr weiß, wie es umgehen soll mit der Situation. Was wir jetzt erlebt haben in der Schule, ist eine furchtbare Geschichte. Aber in Israel sind in dieser Situation der sogenannten Intifada über 410 Menschen, unschuldige Menschen umgekommen. Ich habe schon erwähnt, wenn Israel einmarschiert ist in diese Gebiete, sind auch Menschen gestorben, auch unschuldige Menschen. Aber was war der Unterschied? Sie sind gestorben, weil sie in diese Situation verwickelt wurden im Krieg, wenn man von Krieg spricht. Furchtbar für jeden, der stirbt. Aber wenn es um Selbstmordattentate geht, ist nicht Kriegssituation, sondern da sucht man sich ganz bewusst unschuldige Leute aus. Der israelische Soldat will kein Kind erschießen. Aber der Selbstmordattentäter tut es bewusst. Und bekommt dann noch Ehre dafür und bekommt dann noch Geld dafür. Und die ganze Familie ist total begeistert, weil es einen Märtyrer gibt in der Familie und die Familie, die vorher nichts bedeutet hat, hat einen riesigen Stellenwert. Und da hat man Selbstmordattentäter gefunden, Kinder mit Schlüsseln. Und als man sie gefragt hat, was die Schlüssel sind, es ist die Pforte, der Pfortenschlüssel zum Himmel. Denn der Koran sagt ja, dass wer im Heiligen Krieg stirbt, kommt in den Himmel und bekommt 70 Jungfrauen. Aber wo kommt das her? Die Leute, die hier am Werk sind mit Arafat und Co., waren nie für Frieden. Sondern das, was ich auf dieser einen Folie ganz kurz hier erwähnt habe, all diese Gruppen, ob das Hamas oder Dschihad oder wie sie alle heißen, sind, haben auf ihren Emblemen alle ganz Israel. Und machen wir uns auch gar nichts vor mit der palästinensischen Autonomie. Vor einiger Zeit ging plötzlich ein Erschrecken durch, weil man was realisiert hatte, was Israel schon längst wusste. Dass nämlich mit europäischem Geld Schulbücher bezahlt werden, die zutiefst antisemitisch sind. Da gibt es auf Landkarten kein Israel, da gibt es nur Palästina. Und ich möchte Ihnen kurz einige Zitate aus Lehrbüchern vorlesen, die bezahlt sind von der EU. Da heißt es, Hinterlist und Unloyalität sind typische Charakterzüge der Juden und deshalb sollte man sich vor Juden in Acht nehmen. Religionsbuch für die 9. Klasse. Die Juden sind Feinde der Propheten und der Gläubigen. Religionsbuch für die 4. Klasse. In allen Zeiten der Menschheit hat unter dem Joch des Rassismus gelitten, weil Satan die Taten der Juden verschönert hat. So ein Volk sind die Juden. Religionsbuch 8. Klasse. Der Schüler muss lernen, dass der Zionismus eine rassistische und aggressive Bewegung ist. Die rassistische Überlegenheit ist der Kern des Faschismus. Leitfaden für Geschichtslehrer. Aus dem Blickwinkel der Zionisten waren die Verfolgung der Juden nützlich und wünschenswert und sind es auch heute. Erkläre, begründe deine Antwort mit historischen Fakten und Argumenten, Leitfaden für Geschichtslehrer. Merke, das endgültige Resultat ist der Sieg der Moslems über die Juden. Arabisches Lehrbuch für die 5. Klasse. Bezahlt von der EU. Oder da gibt es Fernsehprogramme, die sind genauso gesponsert von unseren Geldern mit Zeichentrickfilmen, wo man zeigt, was es heißt, ein heiliger Krieger zu sein. Vor einiger Zeit gab es in Deutschland eine Demonstration und da war ein Junge, der auch als heiliger Krieger betitelt war auf den Schultern des Vaters in Deutschland. Und lasst mich eines auch ganz deutlich sagen, wenn jemand Frieden will, dann Israel. Ich werde nie vergessen, als vor knapp einem Jahr ich auch im Land war und da war diese furchtbare Geschichte in Tel Aviv mit der Diskothek. Und alle sind an den Fernsehern gestanden, überall sind die Nachrichten gelaufen. Junge Leute, die da hochgesprengt wurden, Joschka Fischer war ja damals auch interessanterweise im Land, hat 10 Minuten vorher seinen Jogginglauf an der Diskothek vorbeigemacht. Und ein jüdischer Freund, ein Busfahrer, der kam und er schaute mich an und er sagte, Wolfgang, wir möchten doch nur leben. Warum lässt man uns nicht leben? Wenn jemand Friede will, dann Israel. Aber das Problem bei der Geschichte, es liegt nicht dran, dass wenn dieser sogenannte Palästinenserstaat entstanden ist, dass es dann Friede gibt. Das Problem liegt irgendwo ganz anders. Und deshalb, Sie können den Staat entstehen lassen, auf Druck der EU, auf Druck der UNO und. Aber es wird kein Friede sein. Denn die letzte Zielsetzung für alles heißt die Ausrottung des jüdischen Volkes. Und was wir auch nie vergessen sollten, ist, dass die Propaganda funktioniert, der Palästinenser. Und von daher dürfen wir die Dinge, die wir hören in unseren Medien, nicht einfach nur eins zu eins übernehmen. Das große Massaker in Jenin, 500 Tote und mehr. Im Nachhinein kommt dann raus, dass es so nicht war. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wer hört denn eigentlich noch das? Es gab ein Beispiel, und das war diese Geschichte, oder zwei, aber dieses untere. Als diese erste Situation war, dass dieser 12-jährige Junge stirbt in den Armen des Vaters. Überall in den Medien war diese Geschichte ganz groß drin. Israel hat sich entschuldigt, weil es so ausgesehen hat. Könnte ja sein. Im Nachhinein wurde bewiesen, dass es nie sein konnte, dass der Junge von israelischen Kugeln getroffen wurde. Aber darf ich fragen, wer das noch gehört hat? Aber alle haben gehört, wie dieser 12-jährige Junge stirbt in den Armen des Vaters. Oder dieses Bild, das oben dran steht, wie dann dieser rachsüchtige palästinensische, jüdische Polizist diesen Palästinenser zusammenschlägt. Tatsache ist, bitte? Ja. Ja, ja, das ist bekannt, aber es wird nicht mehr gehört. Ne? Ja, abends so spät, dass es keiner mehr wahrnimmt. Ne? Und hier die Situation genauso. Und dann wird beschrieben, dass es am Tempelberg wäre, da hinten steht die Tankstelle. Ich habe noch nie auf dem Tempelberg eine Tankstelle gesehen. Und außerdem war es die Situation, dass es ein jüdischer Polizist ist, der einen anderen Juden rettet. Hat nichts mit Palästinenser zu tun. Aber das sind so die typischen Dinge. Und dann, wir müssen von der Zeit natürlich noch weitergehen. Und dann im letzten Grund, ich habe schon erwähnt, im Mittelpunkt dieses Brennglases steht eine einzige Stadt, Jerusalem. Und deshalb geht es im Endeffekt um Jerusalem. Und hier erfüllt sich das, was die Bibel ganz klar und deutlich sagt. Im Sacharja, dass es heißt, dass Gott selber Jerusalem zum Rauschgetränk für die Völker drumherum machen wird. Zum Taumelbecher, zum berauschenden Getränk. Und wir haben das erlebt mit der Al-Aqsa-Intifada. Rausch um diese Geschichte. Aber dann heißt es auch, dass Jerusalem zum Leitstein werden wird für alle Völker. Und interessanterweise merken wir, wie genau in die Richtung Gott das Brennglas lenkt. Jetzt geht's um die Frage Jerusalem. Und hier haben wir genau die gleiche Situation wie bei Volk und Stadt und Land. Wir haben die Situation, keine Stadt wie jede andere. Wir können Jerusalem nicht vergleichen mit irgendeiner Stadt der Welt. Ich weiß nicht, ob jemand meint, Jerusalem wäre schöner als andere Städte. Ich finde sie schön, aber es gibt auch andere schöne Städte. Aber in der Stadt, wissen wir, sind drei Religionen. Wobei, eines möchte ich auch sagen, da kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf zurück. Wenn wir die Präsenz der Juden im Land sehen, wenn wir uns Gedanken machen über den Tempelberg und andere Dinge, ich glaube, da muss jeder, der ehrlich ist, sagen, da stellt sich keine Frage. Jerusalem war immer eine jüdische Stadt. Wenn ich das Christliche sehe im Land, dann habe ich auch keine Probleme. Denn ich weiß um die vielen Kirchen, die da sind, die auf irgendwelche Punkte gebaut wurden, ob sie jetzt authentisch sind oder nicht, aber auf jeden Fall spielt sich ja das ganze Leben Jesu in diesem Land ab. Wenn ich aber die Frage stelle, wo der Islam seine Präsenz festmacht, dann habe ich ein Problem, aber da kommen wir noch drauf zurück. Aber was wir sehen müssen, ist einfach, dass diese Stadt genauso wie Volk und Land eine von Gott erwählte Stadt ist. Und hier auch nur einige Textstellen zum Auszug. Da heißt es in jeder einzelnen 1. Könige 8, 16, Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da wäre. 1. Könige 11, 32, um der Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe. 1. Könige 11, 36, die Stadt Jerusalem, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. 2. Chronik 6, 6, aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da selbst sei. Oder Sacharja 3, 2, und der Engel des Herrn sprach zu Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Genauso wie Gott Volk erwählt hat, wie Gott Land als Eigentum erwählt hat, hat er auch Jerusalem erwählt. Und da liegt das Problem drin. Der ganze Kampf um Jerusalem hat nur den Hintergrund. Und deshalb wird der Islam alles dran setzen, damit Jerusalem an Wertigkeit gewinnt in der gesamten islamischen Welt. Und deswegen war Jerusalem natürlich, genauso wie das Volk umkämpft war, auch immer eine umkämpfte Stadt. Gar keine Frage. Jerusalem, wir haben nicht die Zeit, alles anzuschauen, aber Jerusalem war immer eine Stadt der Auseinandersetzung. Da fehlt jetzt viel, von vielen Völkern, die Jerusalem irgendwann besessen haben oder die irgendwann in Jerusalem waren. Aber eines möchte ich auch betonen, auch wieder Fakten. Zu keiner Zeit war Jerusalem Hauptstadt eines anderen Landes als Israel. Auch da, als die gesamten arabischen Völker, die hintereinander dann Jerusalem beherrscht haben, da waren, die waren nie so, dass Jerusalem ihnen wichtig war für irgendwas. Hauptstädte waren immer andere Städte. Nur Israel hatte Jerusalem als Hauptstadt. Der andere Punkt, wenn ich nur einfach in meinen Computer gehe und die Verse anklicke, dann habe ich in der Lutherbibel 84er Übersetzung im Alten Testament 594 Verse über Jerusalem. Ich habe im Neuen Testament 141, gerade in der Übersetzung jetzt. Wisst ihr, wie oft Jerusalem im Koran erscheint? Nie. Gar nie. Und das andere, was wir auch nie vergessen dürfen, Jerusalem als Stadt war immer zutiefst verbunden mit dem jüdischen Volk, auch in der Diaspora. So viele Dinge, diese Worte, die immer gesagt wurden, nächstes Jahr in Jerusalem. Oder bei der Hochzeit, wenn dieses Glas zerdeppert wird, weil der Tempel zerstört ist. Oder fromme Juden, die Teile am Haus nicht fertig machen, weil der Tempel zerstört ist. Und viele, viele andere Dinge. Immer war Jerusalem verbunden mit dem jüdischen Volk. Jerusalem war nie mit dem Islam so verbunden. Da sind wir einfach total falsch, wenn wir glauben, dass Jerusalem so mit dem Islam verbunden wäre. Woher kommt jetzt die Geschichte Islam und Jerusalem? Aus einer einzigen Sure im Koran. Also ein einziger Koranvers. Und dieser Koranvers, dieser Koranvers sagt Folgendes. Preis dem, der seinen Diener des Nachts von der heiligsten Moschee zur fernsten Moschee geführt, deren Umgebung wir gesegnet haben, um ihm unsere Zeichen zu zeigen. Siehe, er ist der Hörende und der Schauende. Der einzige Vers. Und diese nahe Moschee wurde ausgelegt als Mekka und diese fernste Moschee, Al-Aqsa, wurde auf Jerusalem tituliert. Das Problem bei der Geschichte ist nur, dass es in der Zeit keine Moschee in Jerusalem gab. Denn das war die byzantinische Zeit und da war auf dem Tempelberg eine christliche Kirche. Dieser eine Vers macht die Präsenz aus, dass Jerusalem zur drittheiligsten Stadt wird. Und jetzt, wenn wir Zeit hätten, könnten wir das anschauen, wie das entstanden ist. Der Mythos war da. Aber viel, 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 viel später wurde die Sache so hochgeschaukelt, dass Jerusalem immer wichtiger und immer wichtiger und immer wichtiger wird. Das Neueste, was ich gerade gehört habe, dass es darum geht, heiliges Wasser aus Mekka zu bringen jetzt, damit Jerusalem noch heiliger wird. Warum? Damit die ganze Welt, die ganze islamische Welt, anfängt zu kämpfen für diese Geschichte. Und da liegt der Kampf um Jerusalem drin. An dem einen Punkt. Im Moment oder schon längere Zeit wird auf dem Tempelberg massiv gebaut. Unterirdisch ist eine weitere Moschee entstanden, die für 5000 Leute Platz haben soll. Es wurden x Tonnen von Steinen und anderen Dingen rausgekippt. Warum? Immer mit dem Hintergedanken, es soll keine jüdische Präsenz da sein. Und da gibt es Aussagen zum Teil von Palästinensern, auch Hanan Ashrawi und andere, die Dinge loslassen, also dass man wirklich fragt, wie kann man auf so eine Idee kommen, dass es da plötzlich heißt, es gibt keine jüdische Präsenz in Jerusalem. Also da muss man dann wirklich vernagelt sein, wenn man sowas sagt. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, es geht um einen Religionskrieg. Vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, der wohnt auch in Jerusalem, dass er manchmal, er wohnt ja auch mit arabischen Leuten zusammen, Palästinenser, sind ja alles Palästinenser heute, ne? Und da sagt er, da gibt es einen netten jungen Mann. Und der trägt immer wieder meiner Frau einfach hoch ihre Taschen, weil sie oben wohnen. Wenn sie eingekauft hat, trägt er einfach die Taschen hoch. Ein ganz netter Junge. Und er kriegt dann was dafür, aber macht es nicht, weil er was kriegt, sondern man hat den Eindruck, ein ganz netter Junge, sagt er, wir verstehen uns gut. Und vor einiger Zeit war er unterwegs irgendwo, dort in Jerusalem, auf dem Weg, und plötzlich kommen ihm ein paar Jungs entgegen, vermummt, mit abgebrochener Flasche in der Hand. Und er merkt, dass sie da ihn angreifen, und er greift sich einen, reißt ihm die Maske runter, und er sagt, ich sehe den Jungen mit einem hassverzerrten Gesicht, und ich sage den Namen und sage, was, du bist das? Und hier liegt das Religionsproblem. Dass Menschen total, wenn sie aufgehetzt sind, von einem Moment auf den anderen anders sein können. Und da liegt im Grund die ganze dämonische Kraft auch des Islams drin. Und wenn wir uns vorstellen, wir würden da neben so jemand leben, ein guter Nachbar, an dem wir uns, mit dem wir uns vielleicht ganz gut verstehen, und plötzlich könnte es passieren, dass er irgendwann, wenn er dann am Freitag aus der Moschee kommt und entsprechende Hetztirade mitgekriegt hat, sein Messer rauszieht und schreit Allahu Akbar und stößt auf dich. Nicht, weil das böse Menschen sind, sondern weil das Ganze zutiefst ein religiöses Problem ist, mit der Frage, welcher Gott hat Recht. Und darum geht es im Grund. Und wir möchten ein paar Minuten noch verwenden auf die Frage, auch was uns angeht. Wir als diejenigen, die zu Jesus gehören, die neutestamentlich, wenn man so will, Christen sind. Und wie steht unsere Beziehung zu Israel, beziehungsweise zum jüdischen Volk? Und da möchte ich, wie ich schon erwähnt habe, auf Römer 9 bis 11 kurz eingehe. Paulus sagt dort, dass wir als wilde Ölzweige in den guten Ölbaum Israel eingepropft sind. Nicht wir tragen die Geschichte, sondern die Geschichte trägt uns. Ich möchte jedem empfehlen, Römer 9 bis 11 zu lesen. Und Paulus sagt dort, was alles ihnen gehört. Und er spricht dort vom jüdischen Volk. Er spricht nicht von denen, die an Jesus glauben. Er spricht vom jüdischen Volk. Und schaut, was er sagt. Ihnen gehört die Kindschaft. Sie sind diejenigen, die Gott zuerst gerufen hat. Ihnen gehört die Bündnisse. Ich habe vom Bündnis mit Abraham gesprochen. Die andere gibt es auch in der Bibel. Ihnen gehört die Herrlichkeit. Die Gegenwart Gottes war bei ihnen zuerst. Dann ihnen gehören die Gebote oder dass die Gebote da sind. Haben wir uns schon mal überlegt, dass wenn Israel nicht wäre, dass wir gar keine Bibel hätten? Wisst ihr, wir haben die Dinge doch so verdreht. Manchmal, wenn ich in Israel bin, sage ich so zu meiner Reisegruppe, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so einen jüdischen Mann seht, wie er mit seinem Gebetsschal betet und mit seiner Franze am Hemd, ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus so ausgesehen hat? Nein. Jesus hat doch nicht so ausgesehen. Doch. Jesus war Jude. Er hat genauso ausgesehen. Und wenn die Bibel sagt, dass diese Frau den Saum seines Kleides berührt, dann habe ich immer gedacht früher als Kind, dass die auf dem Boden gelegen war und hat so ihn untergriffen. Das steht nicht dort, sondern sie berührt diese Gebetsfäden. Das steht dort. Er war Jude. Und wisst ihr, dass auch Jesus sich als Jude letztlich offenbart in der Offenbarung? Was wird denn da gesehen? Der Löwe aus dem Stamme Juda. Das Lamm, das erwürget. Seht ihr? Und all diese Dinge kommen von diesem Volk her. Und wir müssen uns klar werden darüber, wir wären nicht da, wo wir sind, wenn nicht diese Gebote und diese prophetischen Dinge und diese Ordnungen Gottes und das Neue Testament von Jude kommen wären. Genauso Jude wie sie auch nicht, dass es Jude waren. Ich war vor einiger Zeit mal mit jemand und es war ein jüdischer Mann und der konnte überhaupt nicht verstehen, was wir da möchten als Christen. Ne? Wir sind ja ganz fremd einander. Und ich habe was von Saul gesagt und er konnte überhaupt nicht verstehen, dass Saul ein Jude war. Er hat immer gedacht, das wäre ein Christ. Seht ihr? Lest bitte Römer 9 bis 11. Das wird wichtig sein für die Zukunft. Denn Römer 9 bis 11 sagt all das aus, was die wichtigen Wahrheiten sind, die wir wissen müssen, wenn wir in die Auseinandersetzung gehen, wenn es um Israel geht. Dass wir wissen, was wir Israel verdanken und dass wir dann auch Menschen sind, die erkennen, was sie durch Israel auch von Gott geschenkt gekriegt haben. Hier habe ich eine Auflistung gemacht nach einem interessanten Buch, das vor kurzem rausgekommen ist, über dieses Thema Römer 9 bis 11. Und das sieht man, dieses Gegenüberstellen. Und zwar auf der einen Seite Juden, auf der anderen Seite Heiden. Ich habe drüber dieses berühmte Zeichen von der ersten Christe, das man auf dem Ölberg gefunden hat. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Wo sich diese Dinge verbinden, die jüdischen Elemente mit den damaligen christlichen Elemente, mit dem Fisch. Ne? Und was sagt Römer 9 bis 11? Römer 9 bis 11 sagt, sie sind sein Volk. Wir als Heiden sind nicht sein Volk erstmal. Sie sind Bürger, wir sind Fremde. Dann heißt es, sie sind die echten Zweige, wir sind die wilden Zweige. Dann heißt, sie kennen Gott. Wir aus den Nationen hatten Götter. Dann heißt es, sie lehnen Gott ab, weil sie an der Stelle verstockt sind. Aber wir aus den Nationen nehmen ihn an. Warum? Gott hat eine Strategie verfolgt. Gott hat seinem Volk gepredigt und gepredigt durch Propheten und durch viele Dinge, zuletzt sogar durch den Sohn. Und alles wurde abgelehnt. Aber Gott hat sein Volk nicht verworfen, sondern was macht er? Er wählt sich ein Nichtvolk. Aber warum? Um Israel zu reizen. Versteht ihr? Gott will mit der Gemeinde aus den Nationen Israel reizen. Und zu sagen, dass Israel sagt, wenn die, die das alles nicht waren, so diesen Gott kennenlernen, dann möchten wir doch auch wieder unseren Gott kennenlernen. Und ich sage Ihnen eines, wenn Sie jetzt nach Israel gehen, werden Sie wahrgenommen. Es sind wenig Touristen noch da. Und wenn Sie jetzt dort sind, dann kann die Frage auftauchen, warum kommt ihr jetzt? Und es könnte ein Punkt sein, Paulus sagt es einige Male im Römerbrief, er geht sogar so weit, dass er sagt, er würde gerne, wenn es machbar wäre, sein eigenes Heil abgeben für sein Volk Israel. Und er sagt, er tut alles, um doch nur einige zu reizen. Und ich glaube, dass Gott uns fordert, dass jetzt, wenn Israel wieder in Bedrängnis kommt, dass wir als Christen, als diejenigen, die Israel auch nicht versteht, weil diese ganze Geschichte mit Kreuzzüge und alles und auch die Verblendung dasteht, aber dass Gott uns benutzen will, um sein Volk Israel zu reizen. Ihnen von ihrem Gott zu sagen. Es gibt eine hervorragende Geschichte, die kennen Sie vielleicht alle. Ich habe nicht die Zeit, die jetzt anzuschauen. Aber das ist die Geschichte, die uns in der Bibel erzählt wird von Naomi, der Frau, die letztlich ihre Söhne verliert und viel, viel Leid erlebt. Und sie ist total verbittert. Und dann kommt diese Ruth, eigentlich eine Heidin. Und als alle letztlich diese Frau verlassen haben mit so viel Leid und sie sagt, ich bin bitter und ich will nicht mehr, da sagt diese Heidin, ich bleib bei dir. Und dann sagt sie, dein Gott ist mein Gott und dein Land ist mein Land. Und wissen Sie, was da passiert? Da erweckt Gott Hoffnung in dieser verbitterten jüdischen Frau. Vielleicht kann Gott es schaffen, wenn wir als Christen und als diejenigen, die die Bibel kennen, unsere Position einnehmen, dass Israel gegenüber ein positives Reizen erfolgt. Und dass sie hungrig werden nach ihrem Gott, weil sie sehen, was dieser Gott in den Heiden tut. Aber eines gehört dazu, wir müssen echt sein mit Gott. Es geht nicht um Christentum, es geht nicht um fromme Geschichten abzuliefern, sondern es geht um echtes Leben mit Gott. Und dann, das andere gehört auch dazu, wir müssen auch unsere Schuld bekennen. Wir müssen dazu stehen, was wir als Christen und als Christentum im jüdischen Volk angetan haben und auch was wir als Deutsche im jüdischen Volk angetan haben. Und dann könnte es sein, dass Gott es verwendet, dass vielleicht einige gereizt werden. Ich würde mir so wünschen. Und deshalb möchte ich auch aufrufen, wenn Israel-Demonstrationen sind, jetzt beobachtet Israel, was die Christenheit tut. Jetzt schaue sie auf uns. Und jetzt könnte eine Gelegenheit sein, dass wir wahrgenommen werden. Und das Fragen anfängt. Ich habe in Israel von Freunden gehört, wie jüdische Leute anfangen, sich zu fragen über ihr Christentum. Sogar über Dinge, die undenkbar waren vor Jahren. Aber sie suchen Hilfe. Sie suchen Hoffnung. Und dann fragen sie. Und zum Abschluss noch ganz kurz, was bringt die Zukunft? Was sagt die Bibel darüber aus? Das eine, was wir schon merken und was die Bibel ganz klar sagt, ist, dass die ganze Welt sich gegen Israel stellen wird. Es ist hochinteressant, dass in der Vereinten Nationen mehr Resolutionen gegen Israel beschlossen wurde als gegen irgendein anderes Land. Und es gab riesige Massaker in den Völkern. Und UN hat nicht reagiert. Aber in Israel, wenn irgendwas nur passiert an Kleinigkeit, sofort tritt der Sicherheitsrat zusammen und sofort gibt es eine Resolution. Und die Bibel sagt, dass die Welt zusammentreten wird und kämpfen wird gegen Israel. Dort heißt es auch im Sacharja, dass eine große Bedrängnis im Land sein wird. Und dass dieses Volk unter ungeheure Bedrängung kommt. In dieser Bedrängnis schaut dieses Volk nach Hilfe aus. Und dann sagt die Bibel, Jesus selber sagt das in Johannes 5, ich bin gekommen in meines Vaters Name und ihr habt mich nicht angenommen. Es wird ein anderer kommen in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. David Wilkerson hat vor kurzem gesagt, er denkt, dass die antichristliche Zeit sehr nahe ist. Und der da angenommen wird von Israel und der vermeintlich Friede bringt, wird der Antichrist sein. Aber nur kurze Zeit und dann wird er sich auch gegen das Volk wenden. Und wieder wird ein Kampf sein, aber dann sagt die Bibel ganz deutlich, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt ganz bestimmt nach Berlin. Ja, Hauptstadt Deutschlands, großes Land. Nein, die Bibel sagt, er kommt nach Jerusalem. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. So wie er es versprochen hat. Weil sie da sein werde und weil sie sagen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und danach wird als allererstes auch ein Gericht kommen über die Völker. Und dieses Gericht über die Völker hat was damit zu tun, dass eben diese Aussage von der Bibel, wer sein Augapfel antastet, dass er es mit ihm zu tun kriegt. Und da gibt es eine ganz bekannte Bibelstelle, und die habe ich vorhin schon gelesen, wo es heißt, dass er die Völker zusammenbringen wird in diesem Tal Josaphats, um sie zu richten wegen seines Volkes und seines Landes. Und deshalb ist nicht einerlei, was wir in Deutschland machen jetzt mit Israel. Es ist nicht einerlei, wie wir damit umgehen. Ich möchte es für mich persönlich sagen, wie ich sehe. Ich glaube, dass wir uns unter ein Gericht bringen, wenn wir hier nicht aufpassen. Weil Gott lässt sich nicht spaßen. Und ich denke, wir als Deutsche, die wir das Volk waren, die dieses jüdische Volk mehr gequält und geknechtet haben, als jeder andere. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein. Und dann gibt es eine Textstelle, wo es heißt, was ihr diese meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Mit diesem Becher Wasser und mit der Bekleidung. Ich bin arm gewesen. Ich sage jetzt, was ich glaube für meine Übersetzung, wie ich denke, dass die Bibel da denkt. Wer sind die geringsten Brüder Jesu? Sind es ungläubige Menschen? Sind keine Brüder Jesu. Ist die Gemeinde? Sind das die geringsten Brüder? Die Bibel sagt, dass Johannes ein Großer war im Alten Testament, aber der Kleinste im Neuen, im Himmelreich wird größer sein als er. Sind wir dann die geringsten Brüder? Ich glaube, dass die geringsten Brüder Jesu seine Brüder nach dem Fleisch sind. So wie es Paulus im Römerbrief sagt, Jesus aus dem Fleisch, vom Fleisch her, von seiner Abstammung her, ist Jude. Und eines Tages wird Gott die Völker zur Rechenschaft ziehen, genau mit dieser Frage. Was habt ihr gemacht mit meinem Volk Israel? Es gibt in der Bibel den Josef. Kennen Sie alle? Nette Geschichte. Josef war verkauft in Ägypten und war ganz Ägypter. Für seine Brüder nicht mehr erkennbar. Als sie ihn gesehen haben, war er total ägyptisch. Und doch habe sie von seiner Gnade gelebt. Und dann gibt es einen Augenblick. Nachdem er sie in Bedrängnis geführt hat, in manche Dinge, dann kommt der Moment, wo es heißt, dass Josef alle Ägypter rausschickt. Und dann sagt er seine Brüder, ich bin euer Bruder Josef. Jesus ist für das jüdische Volk total christianisiert. Für sie ein anderer Gott. Sie kennen ihn nicht. Und doch lebe sie von seiner Gnade. Und die Bibel sagt, und das ist das Große, was am Ende sein wird, wenn er wiederkommen wird, wie es auch der Römerbrief sagt, dass ganz Israel errettet werden wird. Dass auf einen Moment, jetzt haben wir messianische Juden, das sind die Erstlingsgaben, wir freuen uns an ihnen. Aber auf einen Moment, sagt die Bibel, wird ganz Israel errettet, wenn sie auf den sehen, den sie zerstochen haben. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Genau das Gleiche wie Josef. Ich bin euer Bruder. Ihr habt mich zerstochen. Und dann wird ein Wehklagen sein, ein Buße sein. Und dann werdet sie ihn finden. Und dann wird eines auch ganz klar sein. Und damit bin ich am Ende. Kein Land wie jedes andere, kein Volk wie jedes andere, keine Stadt wie jedes andere und auch kein Gott wie Götter. Sondern dann wird klar sein, es gibt nur einen wahren Gott. Und nicht Mohammed hat die letzte Offenbarung gebracht, sondern Jesus Christus wird herrschen und wird siegen und wird König sein und wird sein Ziel erreichen mit Israel und mit seiner Gemeinde. Amen.